SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Bei der UN-Klimakonferenz im brasilianischen Belém sind indigene Aktivisten mit Sicherheitskräften aneinander geraten. Die Aktivisten hatten versucht, den Veranstaltungsort zu stürmen. Sie protestieren gegen die Zerstörung ihrer Heimat und die Abholzung des Regenwaldes. Mehr von Anne Herberg.
Auf Videos war zu sehen, wie Demonstrierende durch die Sicherheitsschleusen des Konferenzgebäudes in die Vorhalle zur Blue Zone drängten, also jenem Ort, an dem derzeit tausende Delegierte aus aller Welt tagen. Brasiliens Präsident Lula da Silva hatte die Indigenen im Vorfeld der Konferenz als wichtige Akteure bei den Verhandlungen bezeichnet. In Interviews mit der ARD wurde jedoch zunehmend Kritik an der Regierung von Lula da Silva laut, da sie kurz vor dem Gipfel grünes Licht für Probeölbohrungen vor der Amazonasküste gegeben hatte und eine umstrittene Schnellstraße durch den Regenwald ausbauen möchte.
Die UN-Klimakonferenz läuft noch bis zum 21. November. Etwa 200 Staaten verhandeln dort darüber, wie die Erderwärmung eingedämmt werden kann. Entwicklungsstaaten sind in den vergangenen 30 Jahren besonders hart von Wetterextremen wie Hitzewellen, Stürmen und Überflutungen getroffen worden. Das zeigt der neue Klimarisikoindex 2026 der Organisation German Watch. Demnach werden viele ärmere Länder in so kurzen Abständen von Naturkatastrophen heimgesucht, dass sie sich kaum noch davon erholen können. Deutschland belegt im Index Rang 29. Insgesamt sind laut German Watch seit 1995 hierzulande mehr als 24.000 Menschen durch Hitzewellen und andere Wetterextreme ums Leben gekommen. Die USA haben einen Flugzeugträger vor der Küste Lateinamerikas stationiert. Das hat die US-Marine mitgeteilt. Die Hintergründe hat unsere Korrespondentin Nina Barth.
Damit weiten die USA ihre Militärpräsenz in der Region massiv aus. Eine weitere Eskalation in der angespannten Situation zwischen den USA und lateinamerikanischen Ländern wie Venezuela und Kolumbien. Die USA werfen vor allem Venezuela vor, den Drogenschmuggel in die USA aktiv zu fördern. In den vergangenen Wochen hat das US-Militär mehrfach kleinere Boote in der Karibik und im Pazifik angegriffen und Dutzende Menschen getötet. Angeblich waren es Drogenboote, einen Beweis dafür gibt es nicht.
Frankreich hat die Militäreinsätze der USA in der Karibik als völkerrechtswidrig kritisiert. Man beobachte die Einsätze mit Sorge, sagte der französische Außenminister Barrot mit Blick auf die französischen Überseegebiete. Bei einer Eskalation der Lage wären mehr als 1 Million französische Staatsbürger von Instabilität betroffen, so Barrot. Bundesbauministerin Huberts will, dass Besserverdiener, die in Sozialwohnungen leben, einen Aufschlag zahlen müssen. Als Vorbild nannte sie in den Funke-Zeitungen die sogenannte Fehlbelegungsabgabe in Hessen. Das Geld aus dem Aufschlag auf die Miete will die SPD-Politikerin für den sozialen Wohnungsbau nutzen. Die Fehlbelegungsabgabe für Menschen, die eine bestimmte Verdienstgrenze überschreiten, gab es schon mal ab 1981. Sie wurde in den meisten Bundesländern Anfang der 2000er Jahre wieder abgeschafft. Grund war damals unter anderem die Sorge, dass Besserverdiener aus bestimmten Vierteln wegziehen und dort Ghettos entstehen. Die von der Bundesregierung geplante sogenannte Aktivrente könnte dazu führen, dass mehr Menschen im Rentenalter wieder oder weiter arbeiten. Das geht aus einer Befragung der Bertelsmann Stiftung hervor. Demnach wäre es möglich, durch den finanziellen Anreiz für Rentnerinnen und Rentner bis zu 33.000 Vollzeitstellen zusätzlich zu besetzen. Tim Bilke.
Die Gütersloher Stiftung hat dafür gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 3000 Menschen rund ums Renteneintrittsalter befragt, unter welchen Bedingungen sie weiterarbeiten würden. Die Aktivrente könne ein Baustein im Kampf gegen den Fachkräftemangel sein. Daneben brauche es aber auch ein generelles Umdenken in der Gesellschaft, bessere Weiterbildungsangebote und eine Reform des Arbeitsrechts. Das mache es den Unternehmen derzeit nicht leicht, Rentner weiter zu beschäftigen. Außerdem müssten die finanziellen Anreize aktiv beworben werden, sonst drohe das Potenzial der Aktivrente zu verpuffen.
Weltweit steigt die Nachfrage nach Strom und der wird immer häufiger aus erneuerbaren Energien gewonnen. Zu diesem Ergebnis kommt der diesjährige World Energy Outlook der Internationalen Energieagentur IEA. Aus der ARD-Klimaredaktion Dominik Bartoschek.
Strom wird mittlerweile nicht mehr nur für Kühlung, Heizung oder Beleuchtung gebraucht, sondern auch für immer mehr E-Autos, Rechenzentren und die steigende KI-Nutzung. Ergebnis? Seit 2015 sind die Investitionen in die weltweite Stromerzeugung um fast 70% angestiegen, heißt es im World Energy Outlook, und die Nachfrage nach Strom wird demnach weiter steigen. Getragen wird die Elektrifizierung laut Report durch die erneuerbaren Energien aus Sonne, Wind und Wasser. Sie wachsen laut Prognosen schneller als alle anderen Energiequellen. Und das völlig unabhängig davon, ob Staaten eine ambitionierte Klimapolitik betreiben oder nicht. Aber auch die Atomkraft erlebe eine Renaissance. Die weltweite Kraftwerkskapazität werde bis 2035 voraussichtlich um mindestens ein Drittel zunehmen.
Der VfL Wolfsburg hat in der Frauenfußball-Champions League gegen den französischen Rekordsieger Olympique Lyon verloren. Am Ende stand es 1:3. Einzelheiten vom Spiel hat Henry Glückhoff.
Es war von Beginn an ein Spiel auf ein Tor. Zweimal rettete das Aluminium für Wolfsburg, ehe in der 25. Minute das überfällige Führungstor für Lyon fiel. Hegerberg staubte ab. 5 Minuten später schnürte sie per Kopf den Doppelpack. Im zweiten Durchgang Wolfsburg mutiger, Lyon etwas passiver, aber in der 72. Minute mit der Vorentscheidung. Renard machte mit einem umstrittenen Foulelfmeter das 3:0. 10 Minuten vor Schluss traf Behrenstein dann nach einem Steilpass aus dem Nichts zum 1:3 Endstand. Unterm Strich hätten die VfL-Frauen deutlich höher verlieren können.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute Morgen gibt es wieder stellenweise dichten Nebel. Danach wechseln sich Sonne und Wolken ab. Bei den allermeisten wird das ein richtig freundlicher Tag heute. Örtlich hält sich zwar auch ein bisschen zäher Nebel. Am ersten an der Donau und am Bodensee. Und da wird es auch nicht ganz so warm. 9 Grad gibt es morgens höchstens im Nebel. Ansonsten liegen die Temperaturen aber zwischen 11 Grad in Gerolstein und in Montabaur zum Beispiel und bis zu 18 Grad in Rust und Lörrach.
SWR aktuell. Hintergrund.
Auf der Autobahn im Stau stehen, das nervt richtig. Und wenn man dann noch im Schritttempo an einer gigantischen Baustelle vorbeifährt, auf der niemand zu arbeiten scheint, da steigt der Puls dann schon mal gewaltig. Auf der anderen Seite der Leitplanke sieht es aber nicht anders aus. Auch dort verursachen Verzögerungen Frust. Großbaustelle Deutschland, das ist diese Woche das Thema unserer Serie. Und über die Probleme der Großbaustellen spreche ich mit Sebastian Geruschka, dem technischen Leiter Straßenbau und Tiefbau im Zentralverband des deutschen Baugewerbes. Herr Geruschka, Sie haben selbst lange auf Baustellen gearbeitet. Wenn wir uns jetzt speziell die Probleme auf den Autobahnen anschauen, würden Sie sagen, dass mit Blick auf die zunehmenden Stausituationen früher wirklich alles besser war? Und wenn ja, warum?
Ja, das kann man natürlich ganz genau so nicht sagen. Es kommt einem immer vor, dass früher alles besser war und man kann das auch sicherlich zum Teil nicht von der Hand weisen. Aber unsere Straßen, und das ist sicherlich jedem bekannt, die werden schlechter. Ne? Das liegt daran, dass wir uns zu wenig um unsere Straßen kümmern. Und insofern haben wir jetzt die Situation, dass wir natürlich mehr Baustellen auf unseren Straßen sehen und auch haben und dadurch auch mehr beeinträchtigt sind.
Das heißt, da wurde einfach viel zu lange geschlafen und nichts gemacht.
Ja, das wurde ein Stück weit vernachlässigt und jetzt merken wir verstärkt natürlich an den Brücken ganz allgemein, da fängt das an, da haben wir das in der Presse gesehen, dass unsere Straßen dann doch Nachholbedarf haben und zwar enorm. Nicht nur die Brücken, sondern auch die Straßen.
Jetzt ist es ja so, wenn es mehr Baustellen gibt, dann müssen ja die vorhandenen Fachkräfte, die wir haben, auch auf mehr Baustellen verteilt werden. Führt das auch dazu, dass man immer häufiger den Eindruck hat, hey, auf dieser Baustelle hier passiert eigentlich gar nichts, hier baut niemand irgendwas?
Ja, der Eindruck, der entsteht häufig. Das wird auch uns des Öfteren herangetragen. Aber man muss dazu sagen, das hat mit der Besonderheit von Straßenbaumaßnahmen halt zu tun, dass Straßenbaumaßnahmen Linienbaustellen sind. Ne? Sie sind sehr häufig auf 3, 4 und noch mehr Kilometer Länge erstrecken die sich. Ja? Und die Besonderheit ist halt, auf einer schmalen, langen Strecke kann man halt nur an einigen wenigen Stellen bauen, ne? Damit man sich nicht gegenseitig beeinträchtigt. Insofern kommt es einem so vor, als ob an einer Baustelle wenig gearbeitet wird. In der Tat ist es aber so, dass in den meisten Fällen an einer Stelle sehr konzentriert gearbeitet wird und sich dann immer vorangearbeitet wird. Vom Anfang, sage ich mal, bis zum Ende einer Linienbaustelle sozusagen durchgearbeitet wird.
Es wird ja viel über überbordende Bürokratie gesprochen. Ist das bei Baustellen tatsächlich auch ein Problem, dass dadurch die Baustellen langsamer werden?
Ja, in der Tat. Die Bürokratie, die macht uns allen zu schaffen. Aber das ist bei Baustellen sicherlich nicht der einzige Grund, wenn es zu verlängerten Bauzeiten kommt. Es ist natürlich immer so, dass man sich in einem Baugrund bewegt, den man nur zum Teil kennt. Und dieser Baugrund, der hat immer wieder Überraschungen bereit. Ne? Und wenn dann irgendwelche unvorhergesehenen Sachen auftreten, dann ist es so, dann müssen besondere Maßnahmen ergriffen werden. Dann muss zusätzlich ausgehoben werden oder andere Sachen gemacht werden. Eine andere Geschichte ist zum Beispiel, dass auch mal Umweltauflagen dazukommen. mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Ja? Und zusätzliche Genehmigungen, ich sage mal für den Verkehr selber, dass der fließen kann oder dass zum Beispiel man auch arbeiten darf, zusätzliche Genehmigungen sind da auch der Fall. Und dann ist es auch, und das ist ein Punkt, den wir immer wieder ansprechen, ist es auch so, dass die Planungen in letzter Zeit nicht unbedingt mehr die besten sind. Und insofern kommt es da dann auch immer mal wieder zu Änderungen in der eigentlichen Planung, die dann im Baugeschehen sich natürlich auf die Bauzeit auswirken.
Sebastian Geroschka, technischer Leiter Straßen- und Tiefbau im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Deutschland muss im kommenden Jahr keine zusätzlichen Geflüchteten aus anderen EU-Ländern aufnehmen. Das sieht zumindest der neue sogenannte Solidaritätsmechanismus im Rahmen der EU-Asylreform vor, über den das EU-Parlament heute berät. Aus Brüssel berichtet Katrin Schmidt.
Die Überforderung Deutschlands sei von der EU-Kommission anerkannt worden, so CSU-Innenminister Dobrindt gegenüber dem ARD-Studio in Brüssel. Denn laut dem aktuellen Migrationsbericht kann Deutschland künftig geltend machen, dass es sich bereits um sehr viele Asylsuchende kümmert, für die eigentlich andere EU-Staaten zuständig wären. Damit soll nun möglich sein, im kommenden Jahr keine Geflüchteten von anderen EU-Staaten zu übernehmen oder finanzielle Beiträge zu leisten. All das im Rahmen des EU-Solidaritätsmechanismus, der besonders belastete Staaten, zum Beispiel im Mittelmeerraum, entlasten soll. Und so sieht dieser Mechanismus, der heute im EU-Parlament diskutiert wird, auch vor, dass Italien, Spanien, Griechenland und Zypern stärker auf die Hilfe anderer EU-Staaten zählen können. Allerdings bescheinigt der EU-Migrationsbericht nun zahlreichen Staaten, darunter auch Belgien und Frankreich, sowie in erhöhtem Maße Österreich, Polen, Bulgarien und etwa Kroatien einen großen Migrationsdruck, der sie von innereuropäischer Solidarität entbinden könnte.
Das Verwaltungsgericht Berlin entscheidet heute über deutsche Waffenlieferungen an Israel. Die Kläger wollen unter anderem erreichen, dass solche Lieferungen an Israel nicht mehr genehmigt werden. Aus Berlin Ulf Morling.
Beim ersten Verfahren klagen ein im Gazastreifen lebender Vater und sein Sohn, der seit 2014 deutscher Staatsangehöriger ist. Sie wollen erreichen, dass vom Verwaltungsgericht die Bundesrepublik verpflichtet wird, bis zur Beendigung der Kriegshandlungen in Gaza keine Waffenlieferungen an den Staat Israel mehr zu genehmigen. Unter anderem nach dem deutschen Kriegswaffenkontrollgesetz dürfe die Lieferung von Kriegswaffen nicht genehmigt werden, wenn zum Beispiel das überwiegende Risiko bestünde, dass die Waffen völkerrechtswidrig von Israel verwendet würden, so die Kläger. Im zweiten Verfahren sind 4 im Gazastreifen lebende Palästinenser die Kläger. Sie begehren unter anderem, dass im Nachhinein die Genehmigung einer Lieferung von 3000 Panzerabwehrwaffen für rechtswidrig erklärt wird. Die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts über die deutschen Waffenexporte an Israel wird noch heute erwartet.
Kann sich die deutsche Wirtschaft in absehbarer Zeit konjunkturell erholen? Darum geht es heute, wenn die sogenannten Wirtschaftsweisen ihr Jahresgutachten vorlegen. Aus Berlin berichtet Martin Polanski.
Die Wachstumszahlen waren zuletzt durchgängig ernüchternd. Nach den beiden Rezessionsjahren 2023 und 2024 deuten auch die bisherigen Daten für das laufende Jahr bestenfalls auf ein Mini-Wachstum hin. Interessant dürfte sein, inwieweit die sogenannten Wirtschaftsweisen für 2026 mit einer Erholung rechnen. Die Bundesregierung erwartet für das kommende Jahr immerhin ein Wachstum von 1,3%, dank der beschlossenen steuerlichen Erleichterungen für die Wirtschaft und durch die Effekte des schuldenfinanzierten Sondervermögens, mit dem der Staat viele Milliarden Euro in die Modernisierung der Infrastruktur stecken will.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Verteidigungsminister Boris Pistorius würdigen heute bei einem feierlichen Gelöbnis den 70. Gründungstag der Bundeswehr. Dazu werden am Nachmittag etwa 280 Rekrutinnen und Rekruten auf dem Platz zwischen Bundeskanzleramt und Paul-Löbe-Haus antreten. Der 12. November 1955 gilt als Geburtsstunde der Bundeswehr. Das Bundeskabinett befasst sich heute mit dem Gedenkstättenkonzept des Bundes. Eine Aktualisierung ist überfällig. Die letzte Version ist aus dem Jahr 2008. Im Fokus stehen diesmal die beiden Diktaturen auf deutschem Boden, die NS-Verbrechen und das DDR-Regime. Nicole Markwald.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer erklärte, er wolle mit dem neuen Konzept gegenwärtigen gesellschaftlichen, digitalen und politischen Herausforderungen gerecht werden. Eine Aktualisierung ist überfällig. Die letzte Fassung stammt von 2008. Weimars Amtsvorgängerin Claudia Roth von den Grünen war mit einer Überarbeitung des Gedenkstättenkonzepts gescheitert. Ihr Vorschlag, auch das Thema des deutschen Kolonialismus zu berücksichtigen, führte zu Protesten. Nach Kritik zog sie das Papier zurück. Eine Überarbeitung konnte wegen des Regierungswechsels nicht mehr berücksichtigt werden. In Weimars Entwurf fehlt das Thema Kolonialismus nun ganz.
Der baden-württembergische Landtag will heute endgültig die Erweiterung des Nationalparks Schwarzwald beschließen. Damit sollen die bisher getrennten Flächen des 2014 eingerichteten Nationalparks verbunden werden. Außerdem ist das neue Polizeigesetz auch Thema im Landtag. Zu der Novelle aus Stuttgart, Knut Bauer.
Damit soll eine rechtliche Grundlage für die Nutzung der umstrittenen Datensoftware Palantir geschaffen werden, die das Innenministerium bereits für 25 Millionen Euro erworben hat. Nach einer Online-Petition mit 13.000 Unterschriften hatte sich letzte Woche der Petitionsausschuss mit dem Widerstand gegen die Polizeisoftware befasst. Gleichzeitig läuft bei den Grünen eine Urabstimmungsinitiative. Das Abstimmungsverhalten der grünen Regierungsfraktion im Landtag beim Polizeigesetz wird daher mit Spannung erwartet.
Mehr als zwei Jahre nachdem im Europapark in Rust mehrere Turmspringer verunglückt sind, beginnt in Ettenheim der Prozess dazu. Angeklagt ist der 45 Jahre alte Geschäftsführer einer Firma, die damals den Aufbau und den Ablauf der High-Diving-Show durchgeführt hat. Christine Feenstra berichtet.
Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft Freiburg dafür verantwortlich sein, dass Mitte August 2023 ein Wasserbecken während der Turmspringershow gerissen war. Mehrere Sprungtürme waren eingestürzt, sechs Artisten und zwei Besucher des Europaparks verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten fahrlässige Körperverletzung in 8 tateinheitlichen Fällen vor. In Tateinheit heißt es deshalb, weil alle Verletzten durch eine einzige Handlung des Mannes zu Schaden gekommen sein sollen. Und zwar soll er sich bei der Montage des Sprungbeckens nicht an die Anleitung gehalten und mehrere vorgeschriebene Maßnahmen nicht durchgeführt haben.
Es ist der erste in Rheinland-Pfalz und auch bundesweit wahrscheinlich ganz früh mit dabei. Der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen startet heute. Katrin Illig blickt voraus.
Weihnachtsstimmung soll aus jeder der 60 Holzbuden strömen. In der Mitte ist zum ersten Mal eine Almhütte und dort können auch größere Gruppen beisammensitzen. Für Nostalgiker ist das doppelstöckige historische Pferdekarussell ein Muss und für Traditionalisten ein paar Runden mit dem Riesenrad. Am schönsten illuminiert kann man die Fahrt sicherlich am 6. und 20. Dezember genießen. Da gibt's nämlich jeweils ein spektakuläres Feuerwerk, heißt es von Seiten der Ludwigshafener Marketinggesellschaft LUCOM. Offiziell eröffnet wird der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt am Freitag. Er hat jeden Tag geöffnet, nur am Volkstrauertag und Totensonntag bleibt zu.
Bei den ATP Finals in Turin steht heute für Alexander Zverev ein wichtiges Spiel an. Er muss gegen den Italiener Jannik Sinner auf den Platz. Tim Brockmeier berichtet aus Turin.
Sinner ist momentan der beste Spieler auf diesem Belag, gar keine Frage. Das sagt Alexander Zverev über seinen Gegner heute Abend. Jannik Sinner ist der Titelverteidiger, der Top-Favorit bei den ATP-Finals, natürlich als Italiener der Publikumsliebling in der Halle in Turin, die zweifellos wieder kochen wird, wenn Zverev und Sinner sich heute Abend gegenüberstehen. Und trotzdem hat der Deutsche auf dem Hartplatz in der Inalpi-Arena durchaus eine Chance gegen den Ausnahmespieler Sinner. Wenn er die starke Leistung von Sonntag, als er zum Auftakt in die Finals Ben Shelton in zwei Sätzen bezwang, wieder abrufen kann. Insbesondere sein bockstarkes Aufschlagspiel, das schon gegen den US-Amerikaner der Schlüssel zum Sieg war und das ihm eben auch gegen Sinner entscheidende Vorteile bringen kann. Sollte es am Ende nicht reichen für Zverev gegen Sinner, dann ist das übrigens noch nicht das Ende aller Träume. Mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel am Freitag wäre der Halbfinaleinzug für den Deutschen immer noch drin.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
An der Nahe gibt's ein Problem. Niemand will mehr Weinkönigin werden. Und damit diese langjährige Tradition nicht ausstirbt, ist folgende Idee entstanden. Die Weinköniginnen der vergangenen Jahre sollen einspringen. Darunter wäre dann auch Julia Klöckler. Und sie selbst sagt, natürlich würde sie ihre Heimat unterstützen, wenn es der Terminkalender zulässt. Gedanken dazu von Hauptstadtkorrespondentin Andrea Maisberger.
Es hätte schon ein bisschen was von einer Zeitreise. Unsere heutige Bundestagspräsidentin Julia Klöckner nochmal als Weinkönigin mit Krone, Ballkleid und Weinglas zu sehen. Und für die Menschen in ihrer Heimat an der Nahe wäre es sicherlich auch etwas Besonderes. Denn nicht jede Region kann schließlich sagen, Unsere Weinkönigin ist jetzt Bundestagspräsidentin, wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, es geht ja nur um einzelne Termine. Den Plenarsaal aufgeben müsste Julia Klöckner für diesen Job also sicherlich nicht. Eine nette Abwechslung zum Alltag im Plenarsaal wäre es aber bestimmt. Denn bei den Reden als Weinkönigin gibt's keine Zwischenrufe und sowieso herrscht auf Weinproben oder anderen Weinveranstaltungen eine deutlich entspanntere Stimmung als im Plenarsaal, ohne Ellenbogen und böse Worte. Denn dort stellen sich, wenn überhaupt, die Fragen, rot oder weiß, trocken oder lieblich. Sollte es also wirklich einen kleinen Sprung in die Vergangenheit geben, wird's für Julia Klöckner wohl eher Urlaub statt Arbeit. Hauptsache, sie hat die Krone nicht mehr auf dem Kopf, wenn sie wieder im Bundestag sitzt.
Gedanken von Andrea Maisberger aus Berlin.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.